Vielleicht haben einige von euch den Titel der heutigen Predigt gelesen und sich gefragt, was ich damit vorhabe. Der Titel lautet Befreit zur Knechtschaft. Das Thema Sklaverei und Freiheit spielen in der Bibel eine große Rolle. Adam und Eva verlieren ihre Freiheit, als sie sich im Garten Eden der Schlange anvertrauen. Das Volk Israel wird in Ägypten versklavt, aber schließlich von Mose mit Gottes Hilfe befreit. Sie werden in ein Land geführt, wo sie ihre eigenen Herren sein dürfen. Aber dort nehmen sie sich zu viel Freiheit heraus, sie lehnen Gott als Herrscher ab und werden schließlich auch nach Babylon verschleppt. Sie kehren von dort zurück, aber bleiben nie lange Herren ihres eigenen Landes. Und als Jesus auftritt, schließlich lebt das Volk Israel unter der Herrschaft des römischen Kaisers. Sein Reich wurde auf dem Rücken von Sklaven erbaut, buchstäblich. Und die römische Wirtschaft und auch der Luxus, den die Menschen damals erlebt haben, konnte nur durch Sklaverei aufrechterhalten werden. Ein Drittel der Bevölkerung im römischen Reich waren Sklaven. Da ist es kein Wunder, dass Jesus an den Beginn seines Dienstes die Worte stellt, die wir in Lukas Kapitel 4 in den Versen 18 und 19 lesen. Wenn ihr wollt, dürft ihr das gerne auch mit mir aufschlagen. Im Lukas-Evangelium im Kapitel 4, die Verse 18 und 19. Die Worte, mit denen Jesus in gewisser Weise seinen Dienst beginnt, lauten: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus sagt: Ich bin gekommen, um euch Freiheit zu schenken. Freiheit von eurer Blindheit, aber auch Freiheit von eurer Gefangenschaft und Unterdrückung. Im Zentrum der Mission von Jesus steht dieses Versprechen, uns frei zu machen. Doch als er sagt, wenn nun der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei, so geht es ihm in diesem Abschnitt, in diesem Gespräch um die innere Freiheit, um die Befreiung von Sünde, von der Sklaverei der Sünde. Und nicht in erster Linie um Freiheit von äußeren Mächten und Unterdrückung. Nur im Blick auf diese innere Freiheit, die Jesus so wichtig war, können wir einige Aussagen im Neuen Testament ansatzweise einordnen, wie in Epheser 6, Vers 5 oder Kolosser 4, Vers 1, wo es heißt: Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Oder: Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn in den Himmeln habt. Es gab Christen, die Sklaven hatten. Das sollte eigentlich ein Widerspruch sein. Und doch ist es eine Tatsache. Wie konnte Gott so etwas zulassen? Abraham hatte Sklaven. König David hatte Sklaven. Ja, dem ganzen Volk Israel wurden am Sinai eine Reihe von Geboten gegeben, wie sie mit ihren Sklaven umgehen sollten. Von Gott selbst. Ich habe immer wieder schon von Menschen gelesen, die aufgrund dieser Tatsache ihren Glauben an den Gott der Bibel verloren haben. Oder die gesagt haben, an einen Gott, der Sklaverei nicht kategorisch verdammt, kann ich nicht glauben. So möchte ich heute mit euch gemeinsam mit diesem herausfordernden Thema ringen. Wir wollen uns die Frage stellen, wie konnte Gott Sklaverei im Volk Israel zulassen? Was hat er sich dabei gedacht? Und dazu möchte ich am Anfang einen Überblick geben zu diesen Gesetzen und Regeln, die Gott seinem Volk gegeben hat. Wir finden diese an verschiedenen Stellen in den Büchern Mose, im zweiten Buch Mose Kapitel 21, in Levitikus 25, im fünften Buch Mose in den Kapiteln 15, 20, 21 und 23. Ich werde die Texte nicht alle lesen, sondern einfach zusammenfassen. Zuerst einmal stellen wir fest, dass ein Unterschied gemacht wurde zwischen hebräischen Sklaven und solchen, die aus anderen Völkern stammten. Hier einige der Gesetze, die für hebräische Sklaven galten. Hebräische Sklaven sollten nach Ablauf von 6 Jahren freigelassen werden. Sie durften also nur 6 Jahre in Knechtschaft verbringen und dann waren sie frei. Ein hebräischer Sklave hatte die Möglichkeit, auch darüber hinaus freiwillig bei seinem Herrn zu bleiben. Wenn er das tat, wurde diese Entscheidung so zum Ausdruck gebracht, dass ihm ein Loch durch das Ohr gestochen wurde. Das Ohr ist in der Bibel symbolisch für das Hören und Gehorchen. Und das war das sichtbare Zeichen dafür, dass er sein Leben lang auf diesen Herrn hören und ihm dienen möchte. Unabhängig davon sollten alle hebräischen Sklaven in diesem Erlassjahr, in diesem Jahr der Freilassung, das Jesus auch zitiert hat, freigelassen werden. Egal, wie lange sie davor gearbeitet hatten oder nicht. Wenn einer sich für 1 Jahr oder 2 Jahre in diese Knechtschaft verkauft hatte, so wurde er trotzdem freigelassen oder sollte freigelassen werden. Wenn ein hebräischer Sklave freigelassen wurde, so sollte er auch nicht leer ausgehen, sondern es sollten ihm Güter mitgegeben werden, etwas an Getreide, Tiere und andere lebensnotwendige Dinge, damit er sich selbst seine eigene Existenz wieder aufbauen konnte. Ein hebräischer Sklave oder seine Verwandten konnten ihn jederzeit freikaufen. Dann die Regeln und Gesetze zu den nicht-hebräischen, also ausländischen Sklaven, die etwas anders waren. Tatsächlich konnten nicht-hebräische Sklaven, die von anderen Völkern gekauft wurden, als Eigentum betrachtet werden. Das schockiert mich, wenn ich das lese. Und doch war es damals eine absolute Realität in der ganzen Welt. Ebenso konnten fremde Völker, die im Krieg besiegt wurden, versklavt werden oder zumindest zu Fronarbeit gezwungen werden. Die haben dann wahrscheinlich zum Teil in ihren Ortschaften weiter gelebt, aber mussten Zwangsabgaben machen oder Zwangsarbeit leisten. Dann, auch nicht einfach, es war möglich, dass israelitische Männer aus fremden Völkern, die im Krieg besiegt wurden, Frauen nahmen, als eigene Frauen. Was dabei jedoch ein sehr, sehr wichtiger Unterschied vielleicht ist zu dem, wie es oft in anderen Ländern und anderen Völkern gehandhabt wurde, diese Frauen wurden zu Ehefrauen der Männer. Sie durften sie also nicht einfach weiterverkaufen oder als Sklaven behandeln in ihrem eigenen Haus. Was in dieser Regelung implizit enthalten ist, ist der Umstand, dass ja für Gott im Gesetz Gottes sexuelle Handlungen nur innerhalb der Ehe erlaubt sind. Außerhalb der Ehe gibt es keine Sexualität nach dem Gesetz Gottes. Ich glaube, wenn sich alle Welt nach diesem Gesetz halten würde, dann bliebe kaum Raum für sexuelle Übergriffe. Natürlich wissen wir, dass die Realität eine andere war, aber zumindest von dem, was Gott seinem Volk gesagt hat, was er von ihnen erwartet hat, wäre hier ein Schutz gegeben. Und dann gibt es noch allgemeine Regeln, die für alle Sklaven galten, egal ob aus dem Volk Israel oder aus anderen Völkern. Wenn jemand seinen Sklaven so schwer verletzte, dass ein dauerhafter Schaden entstand, also zum Beispiel sein Auge verletzt wurde oder ein Zahn ihm ausgeschlagen wurde, dann sollte er dafür freigelassen werden, er oder sie. Das wäre eine klare Regelung gegen Gewalt an den Sklaven. Auch Sklaven hatten das Recht, am Sabbat zu ruhen. Und auch noch eine Regelung, wenn ein Sklave seinem Herrn davongelaufen ist, entlaufene Sklaven sollten nicht an ihre Herren ausgeliefert werden. Die Regelung hier besagt, dass wenn jemand dir zuläuft, dann gib ihm einen Platz, gewähre ihm Sicherheit, aber verrate ihn nicht, liefere ihn nicht aus. Und schließlich noch, zur Tötung eines Sklaven durch seinen Herrn wird in Exodus im 2. Buch Mose Kapitel 21 Vers 12 zuerst einmal eine allgemeine Aussage gemacht. Da steht, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Das war die allgemeine Regel. Und einige Verse später im Vers 20 lesen wir, wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin mit dem Stock schlägt, sodass er unter seiner Hand stirbt, muss er gerecht werden. Der Tod des Sklaven musste gerecht werden. Und im Kontext ist auch diese Auge um Auge, Zahn um Zahn Rechtsgebung verankert. Und da heißt es auch Leben um Leben. Mir scheint, dass als Konsequenz für die Brutalität eines Herrn seine Strafe bis hin zur Todesstrafe gehen konnte. Von dem, was Gott hier an Gesetz vorgegeben hat. Im Vers nachher, das ist der Vers 21, vielleicht habt ihr das auch schon einmal gelesen, wird eine sehr irritierende Aussage gemacht. Da wird gesagt, wenn er stirbt, dann muss der Herr bestraft werden, dann wird das Leben gerecht, dieses Sklaven. Und in Vers 21 wird übersetzt, beispielsweise von der Elberfelder, nur falls er einen Tag oder zwei Tage am Leben bleibt, so soll er nicht gerecht werden, denn er ist sein Geld. Das ist sehr seltsam auf den ersten Blick. Es gibt auch andere Lesarten, die mir schlüssiger erscheinen, nämlich wenn er nach einem oder zwei Tagen noch weiter lebt, also wenn er sozusagen stehen bleibt, auch noch über diese Zeit hinaus, wenn er sich also wieder erholt von dem, was passiert ist, dann wird das nicht gerecht. Und vermutlich diese Aussage, es ist sein Geld, steht auch im Zusammenhang mit einer anderen Regelung einige Verse zuvor, wo es heißt, wenn Männer sich streiten und eine Schlägerei haben und der eine verletzt den anderen, dann soll er dem verletzten Mann das Geld bezahlen, das er sozusagen verdient hätte in den Tagen, wo er nicht arbeiten kann, und er soll ihm auch die Arztkosten bezahlen. Natürlich, der Herr wäre für die Gesundheit seines Sklaven zuständig und wäre auch zuständig, dass er ihn zum Arzt schickt und die Kosten dafür übernimmt. Vom Prinzip her zumindest. Es wäre auch etwas seltsam, wenn ein Sklave zwar durch den Verlust schon eines einzelnen Zahnes seine Freiheit wiedergewinnt, aber wenn er geprügelt wird und nach ein oder zwei Tagen stirbt, das ohne jegliche Konsequenz für seinen Herrn bleiben würde. Wir wissen natürlich, dass das die Realität war in der Art und Weise, wie Sklaverei in den meisten Ländern gehandhabt wurde. Und ich bin froh, dass wir heute auch nicht mehr in einer Kultur leben wie damals, in der es üblich war, dass Männer ihre Frauen schlagen oder dass Eltern ihre Kinder prügeln oder dass Herren ihre Bediensteten schlagen. Es ist gut, dass das nicht mehr so ist. Und wir haben berechtigterweise Abscheu gegenüber Sklaverei. Das ist, bin ich überzeugt, von Gott so gewollt gewesen, dass dieses Gräuel abgeschafft wurde. Aber doch müssen wir festhalten, es gab vermutlich kaum jemals eine Kultur, in der strengere Gesetze zum Schutz von Sklaven existierten als im Volk Israel. Wenn sich das Volk wirklich genau nach dem gehalten hätte, dann wäre das einigermaßen eine gute Existenz gewesen für die meisten Menschen, die in einen solchen Zustand geraten. So verrückt das klingt. Warum hat Gott Sklaverei zugelassen? wenn er uns doch zur Freiheit berufen hat? Er hat uns ja frei geschaffen. Er hat uns Menschenwürde gegeben. Warum hat Gott das zugelassen? Ich glaube, wir könnten ebenso gut fragen, warum hat Gott Polygamie zugelassen? Also, dass ein Mann mehrere Frauen hatte, obwohl das doch von Anfang an nicht sein Plan war. Oder warum lässt er zu, dass wir Kriege führen? Oder uns scheiden lassen? Warum hat Gott nicht verhindert, dass in der Schweiz Kinder ihren Eltern weggenommen wurden, um als Verdingkinder bei fremden Familien untergebracht zu werden? Das war für viele wahrscheinlich ein ebenso schlimmes Schicksal, wie in Sklaverei zu geraten. In jeder Zeit und in jeder Kultur geschehen Verbrechen und Menschen leiden. Und doch hat Gott für jeden von uns, gerade dort, wo wir Leid erleben, eine Botschaft der Heilung und des Friedens. Das biblische Zeugnis sagt, dass unser größtes Problem nicht die Umstände sind, in denen wir leben. Das größte Problem sind wir selbst und unser Herz, unabhängig davon, in welchem System wir uns befinden. Noch das beste System kann durch Menschen ruiniert werden, die ein böses und gottloses Herz haben. Und sogar das schlimmste System, im schlimmsten System, kann die Liebe von Jesus die Herzen von Menschen erleuchten und einen Unterschied machen. Wenn Gott unser sündiges Herz nicht verändert, dann werden wir Menschen immer Wege finden, andere zu unterdrücken. Ob das nun Sklaverei ist oder nicht. Mein eigener Blick auf dieses Thema, auf das Thema Sklaverei und auch ein wenig die Frage, was hat das bedeutet, wie hat das Leben von solchen Menschen damals ausgesehen, hat sich ein wenig verändert oder ein gutes Stück weit verändert, als ich ein Gespräch geführt habe mit meinem lieben Bruder Mordecai. Mordecais Familie stammt, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, aus Äthiopien. Äthiopien ist ein Land, dessen Wurzeln zutiefst mit dem biblischen Glauben in Verbindung steht. Und Äthiopien ist aber auch eines der Länder, in denen Sklaverei noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein existiert hat. Und so möchte ich Mordecai dich einladen, dass du zu mir nach vorne kommst. Ich möchte dir zwei oder drei Fragen stellen und dich ein wenig aus deinem Blickwinkel, aus deiner Familiengeschichte heraus mit uns teilen lassen. Komm auf die Seite, da ist ein bisschen wenig Platz wegen dem Ding. Okay. Mordecai, in deiner Familie, in Äthiopien, welche Rolle hat Sklaverei dort gespielt? Und wie lange gab es dort überhaupt Sklaverei?
Also, es ist nicht nur in Äthiopien, in ganzen Afrika gab es Sklaverei. Es gab Familien, die Sklaven hatten. In Äthiopien war es, bis der letzte Kaiser Haile Selassie regiert hat, gab es Sklaverei und danach kam der Kommunismus, wurde alle Länder von alle Menschen weggenommen und so war keine Sklaverei mehr.
Mhm. Und welchen Stellenwert hat die Sklaverei in Äthiopien? Was hat das dort für die Gesellschaft bedeutet?
Ja, Sklaverei, also wir können es von verschiedenen Angeln betrachten. Also früher haben das Land hat Menschen gehört, oder? Wenn du ein Mensch warst, die du kein Land hattest, dann warst du eine verlorene Person. Also du brauchst immer einen Ort, wo du leben und Unterkunft finden könntest, oder? Und ja, also viele hatten Sklaven. Also ich glaube, die Mehrheit waren Sklaven.
Mhm. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass jemand zu einem Sklaven wurde, beziehungsweise woher stammten die Sklaven, die in Äthiopien gelebt haben?
Also es ist unterschiedlich. Also es kann sein, dass du als Sklave geboren wirst, weil deine Familie Sklaven sind. Mhm. Also oder sage ich, also wo du, also du arbeitest für eine Familie, ne? Oder es gab wirklich so, dass, dass Menschen mit Gewalt zur Sklaverei reingenommen wurden. Oder du hast deinen Reichtum verloren und musstest du dann arbeiten. Und so kommst du dann in Sklaverei rein.
Also dass man sich auch selbst verkauft hat in Sklaverei.
Ja, natürlich. Sozusagen. Also früher war es so, dass ein reicher Vater gibt seinen Söhnen ein Land. Also er verteilt die Landstücke und wenn der eine Sohn nicht mit dem Land umgehen kann, verkauft er das und dann geht er zu einem anderen Land. Und dort verliert er das Geld. Wir kennen die Geschichte von der verlorenen Sohn. Und dann so kommt man zur Sklaverei. Also man musste, damals war es so gewesen, dass das ein Mensch braucht einen Ort, wo er leben kann. Und wenn er kein Land hat, und also wenn es keine Wirtschaft gibt, also gibt, dann gibt es keine Möglichkeit, um zu existieren.
Du hast in dem Gespräch letztes Mal auch noch etwas erzählt, das mir gar nicht klar war, bewusst war. Stimmt es, dass in Äthiopien auch Sklaven aus Europa verkauft wurden?
Wir haben alte Schriften, das ist in der Zeit von die Aksumite Königreich, Dynastie, genau, danke. Dass europäische Sklaven kamen nach Äthiopien, die wurden als ein guter Arbeiter gelten. Sie galten als gute Arbeiter, also die hatten verschiedene Fähigkeiten, also mit Eisen, mit Steine, und die haben den schon damals gekauft.
Ja. Da gab es richtige Raubzüge, wo Menschen auch aus Europa geraubt und nach Afrika verkauft wurden?
Also ich weiß nicht, ob sie geraubt wurden oder sich freiwillig verkauft haben, aber die Könige damals und die ganz Reichen, die hatten Sklaven aus Europa.
Ja. Okay. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, und du hast auch gesagt, die Sklaverei wurde in Äthiopien erst abgeschafft, als dann das kommunistische Regime kam, also erst im 20. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert. Hast du Verwandte, die selbst noch Sklaven hatten?
Ja, bevor das, also es war so in der Zeit von dem König, also er hat schon einen Kaiser, der letzte Kaiser hat versucht, die Sklaverei abzuschaffen, aber es ging nicht einfach auf einmal so schnell, dass jeder seine Sklave freigibt. Und wo wohnen dann die Sklaven? Weil die brauchen ihr eigenes Land, wo sie leben können. Also und als der Kommunismus kam, hat das ganze Land weggenommen, hat gesagt, ja, das Land gehört dem Volk, das Volk, und wir sind das Volk, also daher. Okay. Ja, ich hatte, also meine Mutter hat Sklave gehabt zum Beispiel.
Okay.
Ihre eigene, der also auf sie aufgepasst hat, der heißt, also ich kann auch davon erzählen, ja.
Ja, erzähl ein bisschen, ist gut.
Ja,
als sie ein Kind war schon, oder wie?
Genau, also mein Großvater war ein Richter, und er hatte ein großes Landstück, er hatte auch viele Arbeiter oder Sklaven, also die reden sehr schön über ihn, also sehr gut über ihn, also er war ein sehr großzügiger Mann, und für meine Mutter...
Die Sklaven haben gut über ihn geredet?
Genau.
Okay.
Genau. Und meine Mutter hat einen Sklave bekommen oder einen Arbeiter, also Sklave, das ist schwierig, aber also heutzutage sind wir auch alle Sklaven. Wir müssen arbeiten, um zu leben, ne?
Okay.
Für das Geld müssen wir arbeiten. Aber sie hatte einen Sklave gehabt, der sie erzogen hat, der auf sie geschaut hat.
Der sie von Kindheit an, war er für sie verantwortlich oder hat sie...
Genau. Und mein Großvater, als der Sklave, also der heißt Wasimbo, wir sagen zu ihm Gashi Wasimbo oder Herr Wasimbo, als er zu den, also ich glaube, als er so 30 oder 35 wurde, hat er meinen Vater gefragt, mein Großvater gefragt, ob er heiraten kann. Und mein Großvater hat ihm ein Haus gebaut. Er hat ihm einen Kutscher und Pferd gekauft. Und er hat ihm geholfen mit seiner Hochzeit und hat ihn freigestellt.
Okay, er hat ihn freigelassen.
Genau. Aber er sah immer ihn und meine Mutter als seine Familie.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und er hat uns auch, ich habe ihn auch kennengelernt.
Ah, ja.
Ja. Er kam, also er ist leider gestorben jetzt, aber er kam uns besuchen, zumindest einmal im Jahr. Und er liebte meine Mutter so sehr, und sie hat ihn auch sehr lieb gehabt. Also sie schaute für ihn, bis er starb, hat sie für ihn geschaut. Und wenn er Probleme hat, kam er immer zu ihr. Aber auch was, er hat auch ein Landstück bekommen, wo er geackert hat. Und hat ja mal Getreide und so mitgenommen in die Stadt, um zu besuchen. Ja.
Okay.
Und es war eine schöne Zeit mit ihm. Ja.
Okay. Gut, herzlichen Dank, Mordecai. Das war ein Ja, spannender Einblick aus deiner eigenen Familiengeschichte, ja. Dankeschön. Ja, vielleicht geht es euch so ähnlich wie mir auch in dem Gespräch mit Mordecai, als er zum ersten Mal davon erzählt hat. Das war ein Blickwinkel zumindest auf dieses Thema, das ich vorher noch nicht so gehört hatte. Man hört natürlich berechtigterweise meistens in erster Linie von der Gewalt oder von dem schlimmen Unheil, was in einem solchen System passieren kann. Aber offenbar gab es zumindest auch immer wieder oder wahrscheinlich häufig Menschen, denen es gut ging in diesen Situationen, die gute Beziehungen hatten, wo wirklich ja viel entstanden ist. Von daher nochmal herzlichen Dank, Mordecai, für deinen Einblick. Andererseits bin ich mir sicher, dass du auch nicht der Einzige bist unter uns und auch hier in unserer Gemeinde, der in seiner unmittelbaren Verwandtschaft von Sklaverei berührt wurde. Und ich bin sicher, es gäbe noch ganz andere Blickwinkel und Erfahrungen von manchen von euch, vielleicht von Eltern oder Großeltern, die in Sklaverei gelebt haben. Blickwinkel, die wahrscheinlich eine viel, viel düstere und schlimmere und schmerzhaftere Erfahrung beschreiben würden. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, wie es sich anfühlen muss, wenn ein anderer Mensch mich als sein Eigentum betrachten würde. Und das kann uns sich wahrscheinlich kaum einer von uns vorstellen. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir frei sind und dass jeder von uns mehr oder weniger sein eigener Herr und seine eigene Frau ist, im Besitz eines anderen Menschen zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, was es bedeutet hat, als Sklave von einem unbarmherzigen Menschen leben zu müssen. Ständig Gewalt zu leiden zum Beispiel. Und doch weiß ich, was es heißt, versklavt zu sein. Ich habe selbst in Sklaverei gelebt. Ich erinnere mich an mein Leben früher, als ich getrieben war von Ängsten und Süchten, wo ich vermeintlich frei war und doch beherrscht war von dieser Sünde und dieser Angst und dieser Rastlosigkeit. Ich war oft selbst mein eigener Sklaventreiber. Ich habe mich mit Worten erniedrigt oder abgewertet und ich habe mich vorangetrieben in dieser Rastlosigkeit, bis mir das Wort Gottes zusprach, das ist Römer 7, Vers 20, wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Christus hat mich und Christus hat uns aus der Sklaverei befreit. Er hat uns freigekauft, wie die Bibel sagt. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus Christus hat uns freigekauft. Er hat den Preis bezahlt für uns, um uns aus der Sklaverei herauszuholen. Aber er hat uns nicht aus diesem brutalen Haus unseres früheren Herrn geholt, um uns dann einfach auf die Straße zu schicken. Wir müssen nicht wie herrenlose Hunde ohne Heimat oder ohne Zuhause bleiben. Er hat für uns bezahlt, damit wir fortan in seinem Haus und unter seiner Herrschaft leben und dienen dürfen. Die Bibel sagt, wir sind Knechte von Jesus Christus. Und wenn wir das Thema und diese ganze doch schwierige Thematik mal aus dem Blickwinkel betrachten, dass jeder einzelne von uns ein Sklave von Jesus Christus ist, ein Knecht von Jesus Christus ist, und was das für uns bedeutet, wie gut das für uns ist, dann haben wir einen wichtigen anderen Blickwinkel noch zu dem, den wir schon sehr gut kennen. In Römer 6, 17 bis 18 heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Ihr seid frei gemacht von der Sünde, aber Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Habt ihr euch schon mal als Sklaven der Gerechtigkeit betrachtet? Wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Ebenso könnte man sagen, Sklaven der Wahrheit oder Sklaven der Liebe. Das hört sich fast wie ein Widerspruch an für uns, aber das ist das biblische Zeugnis. Es bedeutet nichts anderes, als dass wir der Wahrheit und der Liebe dienen. Und dass wir in diesem Dienst, in diesem Leben, in diesem Hause Gottes unsere Erfüllung finden. Als einmal die Jünger Jakobus und Johannes zu Jesus kommen und von ihm diese Bitte leisten, lass uns an deiner rechten und deiner linken Seite auf dem Thron sitzen, nimmt Jesus seine Jünger zu sich und erklärt ihnen etwas über das Leben und was es bedeutet, groß und erniedrigt zu sein. Und ich lese aus Markus Kapitel 10, ihr könnt das auch gerne aufschlagen, Markus Kapitel 10, Verse 42 bis 45. Markus 10, 42 bis 45. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker niedrig und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll ein Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und in 1. Korinther 6 lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Wisst ihr nicht, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ich habe vorhin gesagt, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, im Besitz eines anderen Menschen zu sein. Aber wenn ich das lese, dann muss ich sagen, eigentlich weiß ich schon, wie das ist. Ich bin ein Sklave von Jesus Christus. Und das ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Wenn du mich fragst, ob ich ein Sklave sein möchte, dann stelle ich eine Frage. Wer ist mein Herr? Wenn mein Herr mich mit einer vollkommenen Liebe liebt, von der ich nie getrennt werden kann, wenn er alle seine Reichtümer zu meinem Wohl ausschüttet und nichts zurückhält, wenn er immer weiß, was das Beste für mich ist und mir das gibt, was ich brauche, wenn er mich in seine Vorhaben und Entscheidungen einbezieht, mich als Sohn annimmt und mir alles vergibt, wenn er mir alles zur Verfügung stellt, was ihm gehört, und gleichzeitig alle meine Vergehen und Schuld und Sünde vergibt und mich sogar belohnt, dann kann ich nicht schnell genug ein Sklave dieses Herrn sein und werden. Das ist der Blickwinkel, den die Bibel uns auf dieses schwierige Thema gibt. Ja, es gibt die schrecklichen Seiten, es gibt die dunklen Seiten, es gibt den Missbrauch und die Gewalt. Aber auf der anderen Seite haben wir den Blickwinkel Gottes, der sagt, das beste Leben wirst du führen, wenn du mir vertraust und wenn du in meinem Hause wohnst. Und wenn ich dein Herr bin, dann bin ich für dich verantwortlich und ich schaue auf dich und ich lasse auch nicht zu, dass dir jemand etwas tut. Du gehörst mir. Ich liebe dich. Wenn das die Grundlage ist für unser Leben, für unseren Dienst, für unsere Sklaverei, dann ist das die beste Botschaft, die wir hören können. Amen.